Der Predigtabschnitt Matthäus Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Einige von Ihnen, von euch, haben das sicherlich auch mal auswendig gelernt. In der Lutherbibel ist es auch fett gedruckt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. In Krisenzeiten, liebe Gemeinde, und wir stecken ja immer noch ein bisschen auch drin, auch wenn schon verschiedene Lockerungen passiert sind, in Krisenzeiten bekommen manchmal Worte eine ganz besondere Bedeutung. Worte, die sonst vielleicht gar nicht so ganz wichtig genommen werden. Ich denke jetzt momentan gerade an ein Wort, das aus 7 Buchstaben besteht. Der erste Buchstabe ist ein A. Ja, vielen Dank. Also dieses Wort, das begegnet uns momentan ja fast überall, egal wo wir hingehen, in jedem Geschäft, wahrscheinlich auch in jeder Kulturveranstaltung, in jedem Sportbereich. Überall steht dieses Wort mit freundlichen Grüßen. Halten Sie bitte Abstand 1,50 Meter und auch am Bahnsteig von der S-Bahn und benutzen Sie den ganzen Bahnsteigbereich, um in den Zug einzusteigen. Also Abstand ist momentan so mit das Wichtigste, was wir als Menschen voreinander, miteinander praktizieren können. Und es dient ja zu unserem Schutz und zum Schutz aller Menschen. Und ich denke, viele halten sich ja auch in unserem Land ziemlich konsequent an diese Regeln. Das ist also jetzt mal gar nicht negativ. Es mag wirklich Zeiten geben, wo Abstand seine Bedeutung hat. Nur, und das ist mir beim Bedenken des Predigtabschnittes nochmal wichtig geworden, bei Gott ist es völlig anders. Ich meine, auch bei Menschen ist es ja manchmal anders, wenn ich so Familienangehörige hier sehe, die ja so ihre herzliche Nähe praktizieren, dann ist das ja schon ein Zeichen dafür, wir Menschen sind auf Nähe angelegt. Keiner kann das Leben sinnvoll gestalten, wenn er immer nur auf Abstand mit irgendjemand anderem gehen muss. Und deswegen, weil Gott das ja weiß und weil Gott ja unser Leben geschaffen hat, weiß er ja am besten, was für uns ist. Deswegen ist bei Gott die Nähe so ganz wichtig. Gott lädt uns ein, in seine Nähe zu kommen. Und das nicht nur immer wieder mal, sondern jeden Tag neu. Und diese Einladung, Matthäus 11, ist ja eine Einladung, zu Jesus zu kommen, also ganz nahe bei ihm zu sein. Kommt her zu mir. Nehmt auf euch. Und dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Gott ist richtig begierig danach, Nähe zu erleben. Manche würden heute statt begierig lieber ein anderes Wort verwenden, das mit G anfängt, 4 Buchstaben und mit L aufhört. Aber ich wage es jetzt nicht, auch noch hier in diese Predigt so mit einfließen zu lassen. Aber das drückt das wirklich zum Ausdruck. So ist Gott, so ist dieser Gott, von dem uns die Heilige Schrift berichtet. Der hat eine ganz tiefe Sehnsucht nach Nähe. Deswegen gibt es ja auch die Trinität, das ist der geistliche Inhalt der Trinität. Gott lebt ja selber diese Nähe als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist in einer Verbundenheit, die wir uns als Menschen mit all unserer Begrenzung zur Zeit gar nicht vorstellen können. Ich denke, in der Ewigkeit, wenn wir dann teilhaben an dieser Trinität, teilhaben an dieser Nähe, da werden wir es dann noch besser innerlich auch verstehen können. Momentan ist es ein bisschen bruchstückhaft. Aber Gott will Nähe. Deswegen hat er uns zu seinem Ebenbild geschaffen. Und Ebenbild heißt, ich darf in die Nähe des lebendigen Gottes kommen. Ich darf ganz nahe bei ihm sein. Ich darf sozusagen auf seinem Schoß sitzen. Den Herzschlag seiner Liebe hören. merken, wie er voller Hingabe, voller Leidenschaft mit mir redet, wie er mich kennt. Und trotzdem zu mir steht. Und das nicht erst im Neuen Testament. Es gibt ja manche Menschen, die machen hier ziemlich große Unterschiede. Das Alte Testament soll Gott als den fernen Gott beschreiben, der ganz weit weg ist, der keine Verbindung mit uns Menschen auf dieser Erde hat. Und im Neuen Testament dann durch Jesus Christus, da soll das dann alles ganz anders sein. Ich kann nur sagen, das entspricht nicht meinem Bibellesen. Sondern ich merke immer wieder, wie stark und wie intensiv Jesus Christus gerade die Aussagen aufnimmt, die in der Heiligen Schrift stehen. Und zwar aus dem ersten Bund. Und dass die dann in seinem Leben leibhaftig werden, Fleisch werden, ganz konkret werden. Und deswegen ein Vers aus dem Alten Testament, Jesaja 55, wohlan. Alle, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser. Die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft, ohne Geld und umsonst. Kommt her, kommt her, kommt her. Genau dieselben Worte, die Jesus Christus verwendet hat, als er gesagt hat, kommt her. Exakt dieselbe Formulierung, 700 Jahre dazwischen. Gott bleibt sich treu. Das ist nicht der eine Gott im Alten Testament und der andere im Neuen, sondern das geht in Erfüllung, was im Alten Testament durch die Propheten bereits angekündigt ist. Christus erfüllt alles, bis in das Letzte hinein, bis in den letzten Buchstaben hinein. Und darauf können wir uns verlassen. Und deswegen ist es auch so ein wunderbares Geschenk, dass Christus gerade hier sagt, kommt her und ihr werdet Ruhe finden. Ruhe finden für eure Seelen, also ganzheitlich. Denn Gott weiß, kennt unseren Alltag, er weiß, wie das manchmal ein bisschen mühsam ist und anstrengend und immer wieder auch mit Enttäuschungen verbunden, dass Erwartungen nicht so in Erfüllung gehen. Gott kennt das. Und er weiß, dass wir uns manchmal abplagen oder auch mit Einsamkeit. Und deswegen bietet er diese Ruhe an. In unserer heutigen Zeit ist der lebendige Gott mit diesem Angebot allerdings nicht alleine. Es gibt ja heute ganz viele Anbieter auf diesem Sektor. Gestern in einem der Münchner Zeitungen war das wieder so als Schlagzeile, in dem halt Yoga angepriesen wurde, Yoga als Hilfe gegen Stress und gegen Rückenbeschwerden. Und deswegen habe ich auch bei dem kleinen Blatt, das ja am Eingang mitgenommen werden konnte, auch diesen Text hier abgedruckt oder kopiert. Das ist ein Werbetext meiner Krankenkasse, der vor ein paar Tagen reingeflattert kam mit der Kundenzeitschrift. Ich habe diesen Text nicht deswegen kopiert, weil ich das besonders gut finde, sondern als Beispiel dafür, wie heute argumentiert wird, wie heute an dem Bedürfnis von Ruhe bei Menschen angesetzt wird und irgendein Produkt angepriesen wird. In diesem Fall eine App, eine Seven Mind App. Und da wird dann gesagt, wenn wir regelmäßig diese Seven Mind Map praktizieren, dann kommen wir automatisch zur Ruhe. Und ich denke, das ist eben genau der falsche Weg. Es ist natürlich wichtig, dass wir als Menschen unser menschliches Leben als Ganzheit sehen. Dass wir einen Körper haben, eine Seele haben und einen Geist und das gehört zusammen. Ich habe das ja vor ein paar Wochen durch diese enormen Rückenschmerzen auch mal wieder deutlich gemerkt. Und ich bin dankbar, dass ich dann zu einem Art Physiotherapeuten gekommen bin, der in dem Fall erfreulicherweise auch noch Tennis spielt und dadurch auch ein bisschen die Bewegungsabläufe nachvollziehen kann, die man beim Tennisspielen auch machen soll. Und der hat mir wirklich durch gezielte Übungen, durch Übungen, die jetzt den Muskel im Bauchbereich hauptsächlich stärken sollen, hat er innerhalb von 20 Minuten die Rückenschmerzen weggekriegt. Und das war kein Hokuspokus und keine Ersatzreligion. Also es gibt schon diese Zusammenhänge. Das ist auch wichtig, darauf zu achten, auch gerade für mich als Christen, weil ich auch eine Verantwortung für meinen Körper habe. Aber das ist keine Ersatzreligion. Während diese Anpreisungen, wie hier auf diesem Blatt, das hat für mich immer so diesen Geruch einer Ersatzreligion. Ja. Nach dem Motto, besorgt er diese App, praktiziert das regelmäßig und dann wirst du automatisch ein anderer Mensch. Und das ist eine Illusion. Da wird Menschen was vorgegaukelt, was einfach nicht stimmt. Das erinnert mich ein bisschen so an diesen Münchhausen. Das ist ja diese alte Geschichte, die mal mancher noch in Deutsch auch gelesen hat, der dann eben auch versucht hat, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf rauszuziehen und dabei natürlich kläglich gescheitert ist. Also keine Übungen verächtlich machen, aber keine Ersatzreligion daraus machen. Und hier den richtigen Weg zu finden, das ist auch eine geistliche Herausforderung. Und ich denke mir bei dem allem, und ich habe auch diese Physiotherapie habe ich auch mit Gebet gemacht. Ich bin nicht einfach nur hingegangen und habe gedacht, jetzt kommt der Wunderdoktor und der wird alles richten, sondern ich habe das Ganze, auch die Übungen selber, auch während den Übungen habe ich gebetet. Weil mir auch in den Übungen der Kontakt eben zu diesem einen lebendigen Gott wichtig ist. Und das ist wirklich das Erstaunliche. Und den Test, den kann jeder mal machen. Jeder kann mal in seiner Nachbarschaft fragen oder auch in seiner Verwandtschaft, wer hat eigentlich die Ruhe erfunden? Denn wenn ich davon ausgehe, dass es keinen Zufall gibt, dann muss ja irgendjemand mal die Ruhe erfunden haben. Die fällt ja nicht einfach vom Himmel herunter. Wer war denn das? Und allein über diese Frage lohnt sich das mal. Vielleicht kann man das auch mal in einem Psychologieseminar so als Nebenfrage mal einfließen lassen und dann mal schauen, was da so als Antworten kommt. Oder in der theologischen Vorlesung, wenn es um das Wort Menucha geht, das ist ein hebräischer Begriff für Ruhe. Wo kommen die denn eigentlich her? Und da ist es wirklich auch da interessant, in die Heilige Schrift hineinzuschauen, denn es gibt auf alle Fragen in der Heiligen Schrift eine Antwort. Vielleicht nicht unbedingt immer die Antwort, die ich gerne haben möchte, aber sie gibt sie. Und auch darauf gibt es eine Antwort. Im 1. Mose 2 steht nämlich, wer die Ruhe erfunden hat. Nachdem es eine geniale Schöpfung gegeben hat, nachdem in 6 Tagen alles so wunderbar gemacht wurde, was muss da für eine Energie, für eine Dynamik dahinter gewesen sein, die sichtbare und die unsichtbare Welt in 6 Tagen zu erschaffen? Das verschlägt mir den Atem. Und dann heißt es aber, am 7. Tag, was steht da nochmal drin jetzt? Welches Wort kommt da jetzt? Das habe ich doch glatt vergessen. Am 7. Tag? Danke. Ich finde es immer super, dass ich in dieser genialen Gemeinde sein darf, die auf alle meine ungelösten Fragen noch eine Antwort weiß. Am 7. Tag, 1. Mose 2, ruhte Gott von allen seinen Werken. Wenn ich etwas also zum Thema Ruhe lernen will, Ruhe auch in meinem Leben, dann ist es gut, bei Gott in die Schule zu gehen. Denn wenn er nach dieser genialen Schöpfung sich das leisten konnte, zu ruhen, dann weiß er doch auch am besten, was das für mein persönliches Leben zu sagen hat. Wie ich am besten in die Ruhe komme und wie ich nicht von einem Termin zum anderen hetzen muss. Und im Hebräischen steht an dieser Stelle, 1. Mose 2, das Wort Schabbat, und da haben wir es. Im Jüdischen ist das ja sogar noch wörtlich vorhanden. 6 Tage Arbeit und am 7. Tag ist Schabbat, Ruhetag. Das ist das Wort, was da drin steht, als Verb auch. Schabbat heißt ruhen. Und wenn man da in Jerusalem unterwegs ist, dann kann man das ja auch tatsächlich erleben, wie das noch in dem öffentlichen Leben hineinwirkt. Am Freitagabend hört die Straßenbahn das Fahren auf, die quer durch Jerusalem geht. Am Freitagabend fahren alle Busse in ihre Busdepots. Die Busfahrer haben tatsächlich am Sabbat frei, weil es keine Busse gibt. Und die Straßenbahnfahrer haben am Sabbat frei. 52 Mal im Jahr haben die einen freien Tag. Und immer derselbe Tag im Ablauf einer Woche. Was ist das für eine geniale Einrichtung? Bei uns müssen die hier Schicht fahren. Die Straßenbahnfahrer und die Busfahrer, die tun mir immer leid, wenn die am Sonntag Dienst haben müssen. Und mit ihrer Straßenbahn hier auch durch die Agnes-Bernauer früh um 5 Uhr schon rumrumbeln. Das wäre in Jerusalem nicht der Fall. Und deswegen ist das Leben in Jerusalem in diesem Punkt auch so genial. Ich sage nicht, dass es perfekt ist, aber es ist genial. Weil man hier etwas von diesem Schöpfungsrhythmus nachvollziehen kann im ganz praktischen Leben. Die jüdischen Geschäfte sind zu. Ab Freitagabend. Der Geldautomat an der Bank ist ausgeschaltet. Ich krieg im jüdischen Teil Jerusalems kein Geld. Von Freitagabend bis Samstag, weil selbst dem Automaten wird ein Ruhetag geschenkt. Was ist das für eine geniale Konzeption? Dass selbst unsere Technik darf sich ausruhen. Wir müssen nicht erst warten, bis der Automat kaputt geht. Wir können auch vorher schon einen Tag Ruhe einlegen. Das alles sind die Auswirkungen von dieser geistlichen Konzeption, die in der Heiligen Schrift von Anfang an beschrieben ist und die Jesus Christus wörtlich aufnimmt. Ihr werdet Ruhe finden, ihr werdet in diese Sabbatruhe mit hineingenommen werden. Ihr werdet aufatmen können, ihr werdet merken, dass dieser Gott ein reich beschenkender Gott ist, zuallererst. Und dass er uns nicht überfordert. Dass wir zwar 6 Tage arbeiten, aber eben immer in diesem Rhythmus den einen Tag, dass uns dieser Tag von Gott zur Verfügung gestellt wird. Gott ist also einer, der Nähe haben will. Und selbst das Joch, von dem Jesus hier spricht, ist keine zusätzliche Last, sondern ist eigentlich eine Hilfe. Das ist mir erst bei der Vorbereitung jetzt wieder so bewusst geworden. Das ist eine Stange, eine Holzstange. Das kann man manchmal ja heute in Asien noch sehen. Wenn so Bauern, die sich kein Lasttier leisten können, die Lasten selber tragen, die haben heute immer noch solche Jochstangen über der Schulter und daran hängen dann 2 Eimer links und rechts, damit es ausbalanciert ist. Entweder tragen die dann das Wasser halt vom Brunnen in ihr Dorf oder sie tragen den Reis auf den nächsten Markt. Das ist das Prinzip. Joch habe ich immer als was Negatives verstanden, aber es ist sehr positiv. Es hilft nämlich, dass die Lasten gleichmäßig verteilt sind, dass ich keinen krummen Rücken kriege, dass ich dann nicht zusammenbrechen muss, sondern dass auch die Lasten auf meinem Rücken ausbalanciert sind. Auch da wieder eine geniale Konzeption eines Gottes, der das Beste auch in und mit Lasten. Jesus sagt nicht hier, ich nehme euch die Lasten weg. Er sagt, ich gebe euch ein Rückgrat, ein geistlich ausbalanciertes Rückgrat, sodass ihr besser und mehr Lasten tragen könnt als ohne diese Jochstange. Was heißt das für mein Leben? Was heißt das für unsere Gemeinde? Was heißt das für unsere Gesellschaft? Sind wir Christen? Menschen, die bereit sind, uns eine Jochstange auf den Rücken legen zu lassen, eine Jochstange Gottes, damit die Lasten ausbalanciert sind, damit weder meine Seele noch mein Körper noch mein Geist darunter zerbricht, sondern gestärkt wird und ich sogar noch mehr Lasten tragen kann. Selbst wenn die körperliche Kraft weniger wird, aber die seelische Kraft, die kann ja mehr werden. Wenn ich mich unter dieses Joch Jesu Christi hineinstelle. Deswegen ist Gott ein Gott der Nähe, weil er das Beste für uns will und weil wir in seinem Auftrag und in seiner Gegenwart gestärkte Menschen werden. Diese Nähe kann ja in vielfältiger Weise erlebt werden. Das eine ist ja Gottesdienst, deswegen sind wir ja hier zusammen oder Sie sitzen zu Hause und schauen zu. Die andere Nähe ist das Wort Gottes. Da erlebe ich ja diese Nähe, deswegen gibt es ja auch viele, die jeden Tag am Morgen in diesem Wort lesen. Diese Nähe kann auch durch Lieder zum Ausdruck gebracht werden, so wie wir heute auch gemeinsam Loblieder singen. Und diese Nähe, die ist vor allem im Gebet auch möglich, weil dieses Gebet ja vom Ort unabhängig ist. Gottesdienste kann ich jetzt nicht unbedingt x-beliebig an jeder Straßenecke durchführen. Das Wort Gottes kann ich vielleicht beim Autofahren auch nicht unbedingt lesen oder sollte ich vielleicht auch nicht. Aber beten kann ich ja zu jedem Zeitpunkt. Vor 14 Tagen war hier Hans-Joachim Viehweger im Kurzinterview und das war ja eine der Fragen und er hat geantwortet, er fährt ganz bewusst von Kleinhadern in die Innenstadt zum Bayerischen Rundfunk zu seiner Arbeitsstelle mit dem Fahrrad. Weil er dann in dieser Zeit, wo er fährt, dann so ein bisschen den Alltag zu Hause hinter sich lassen kann, die netten Begegnungen mit seinen 3 wunderbaren Söhnen, die er dort hat, dass er das einfach ein bisschen abgeben kann, im Gebet Gott hinlegen kann, um sich innerlich auch auf die Arbeit am Bayerischen Rundfunk, die sicherlich ja auch anstrengend und herausfordernd ist, vorzubereiten. Und am Abend wieder genauso umgedreht. Dass er dann auch da wieder mit dem Fahrrad fährt, dass er dann beten kann beim Fahrradfahren um die Arbeit wieder beim Bayerischen Rundfunk zu lassen, um dann innerlich offen zu sein für die Erfahrungen mit seinen Söhnen und mit seiner reizenden Ehegattin, die in Kleinhadern voller innerer Erwartungen ihn begrüßt dann auch. Das ist das Wunder des Gebetes. Und ich darf wissen, das ist kein Reden in irgendwelche Welten hinein, sondern Gott ist ganz nahe. So nahe, dass er in mir sogar lebt. Und für mich selber, als einer, der ohne Gebet aufgewachsen ist, ich sage das jetzt nicht, weil ich hier Mitleid haben möchte, sondern es ist Faktum, bis zum 18. Lebensjahr habe ich kein Gebet gekannt, außer dem Gebet, das ab und zu am Anfang der Religionsstunde gesprochen wurde. In unserer Familie ist nie gebetet worden. Deswegen fällt mir das auch gar nicht so leicht, das zu praktizieren. Und deswegen muss ich immer wieder damit ringen auch, was das eigentlich heißt, was es auch für mich persönlich an wunderbarem Geschenken ist, dass Gott hier seine Nähe für mich anbietet. Und es fällt mir wirklich nicht in den Schoß. Und ich möchte jetzt mal wirklich ein paar Beispiele noch sagen. Also alles Beispiele, die absolut nicht genial sind. Aber es ist ja immer schwierig, von anderen Leuten zu reden. Deswegen einfach jetzt mal doch ein paar Beispiele aus den letzten Tagen. Und ich habe immer versucht, dieses Beispiel mit der Frage zu verbinden, was würde jetzt Jesus dazu sagen? What would Jesus say? WWJS in der Abkürzung. Die Beispiele sind echt, die sind so passiert. Das Gespräch mit Jesus ist fiktiv, das habe ich mir ausgedacht. Aber damit das vielleicht ein bisschen konkret wird, Freitag, vor 2 Tagen, Telefonanruf. Eine Lehrerin aus der Realschule, die es hier ja auch in Leim gibt, also nicht die Lukas-Realschule, sondern wir haben auch noch eine staatliche Realschule in unserem Stadtbezirk. Eine Lehrerin, die dort Religionsunterricht gibt und die dann auch Gottesdienste vorbereitet. Und es ging schon vorher beim Telefongespräch, vorher schon um die Frage, ob jetzt überhaupt Schlussgottesdienste sind in dieser Schule, ob das durchgeführt werden kann oder nicht. Und ich habe gesagt, wir haben hier eine große Kirche. Ich bin auch bereit, 3 Gottesdienste durchzuführen, damit dann sozusagen 2 Jahrgänge immer zusammen zu einem Gottesdienst kommen können. Ich denke, gerade nach dieser Zeit, die ja auch anstrengend war, ja auch für Schüler anstrengend war, weil sie ja mehrere Wochen und Monate gar nicht in die Schule gehen durften, sondern zu Hause bleiben mussten, wäre das ja gerade wichtig, nach dieser anstrengenden Zeit am Ende eines Schuljahres mal einen gemeinsamen Gottesdienst zu feiern. Und diese Lehrkraft, die hat es dann weitergegeben ans Rektorat und dann hat sie mich halt über das Ergebnis informiert, dass der Rektor aus schulorganisatorischen Gründen keine Möglichkeit sieht, am Ende des Schuljahres Gottesdienste durchzuführen. Das war vor 2 Tagen gewesen. Und ich habe mir jetzt überlegt, was würde jetzt Jesus dazu sagen? Ein Vorschlag? Ich kann das verstehen, Heinz Günther, dass du da jetzt innerlich aufgewühlt bist. Weil dir liegen ja Schulgottesdienste am Herzen. Ich finde das ja auch gut so. Ich fände das auch besser, wenn wir wirklich jetzt gerade nach diesem Corona-Jahr am Ende des Schuljahres mit Gottesdiensten beenden könnten. Und mir geht es auch auf den Keks, dass bei Sonntagsreden zwar immer vom christlichen Abendland geredet wird, aber in der Praxis, wenn es hart auf hart geht, leider davon nicht mehr viel zu sehen ist. Aber ich möchte auch Mut machen, Heinz Günther, schmeiß jetzt die Flinte nicht ins Korn. Bete weiter auch für diese Schule und vertraut darauf, dass sich irgendwo vielleicht mal völlig unerwartet noch eine Tür öffnet. 2. Beispiel. Heute Nachmittag fahren wir ins Allgäu. Nicht, weil das Allgäu so besonders schön ist, das natürlich auch, sondern wir machen ja diesen genialen Hebräischkurs, auf den ich ja immer wieder mal hingewiesen habe. Und es haben sich tatsächlich auch welche angemeldet. Unter anderem eine Person, die ziemlich musikalisch ist, die gerne Instrumente spielt, und ich habe mich so richtig gefreut, weil Sprache lernen, das hat ja viel mit Musik zu tun. Und Hebräisch noch gleich gar. Deswegen gab es gestern Abend auch ein Segenslied, wo ein Vers auf Hebräisch gesungen wurde. Durch Musik kann ich Hebräisch noch viel besser verstehen und kennenlernen als nur durch gesprochene Worte. Deswegen fand ich das so genial, dass da eine Frau kommt. Ich habe mir schon richtig gedacht, das ist eine wunderbare Wiese, südlich von Kempten dann, oberhalb vom Roddachsee. Dann sitzen wir so auf dieser Wiese, Sommerabend, es soll ja warm werden, ja, und wir haben dann so Matinee auf dieser Wiese, ja, mit diesem Instrument, mit dieser Künstlerin, auf Hebräisch. Am Freitagabend kam ein Anruf. Sie muss leider absagen. Sie hat ziemliche Probleme, gesundheitliche Probleme und kann deswegen nicht mehr gut schlafen und muss nächste Woche zum Arzt. Ich bin innerlich zusammengesackt, das sage ich jetzt ehrlich. Ich habe die Nachricht um 23 Uhr gehört, auf Anrufbeantworter am Freitag. Ich bin innerlich zusammengesackt, saß auf meinem Stuhl und dachte mir, was soll das jetzt eigentlich? Damit haut es die Hälfte meiner Konzeption für diese Woche zusammen. Konnte dann auch nur beten, Herr, was würde Jesus jetzt sagen in dieser Situation? What would Jesus say? Hans Günther, ich kann deine Enttäuschung verstehen. Tut mir selber auch leid. Ich weiß ja, sagt Gott, wie wichtig die Musik für die hebräische Sprache ist. Ich habe sie erfunden, diese Sprache und die Musik natürlich auch. Aber vertrau mir mal, vielleicht gibt es sich noch irgendeine andere Lösung auch. Dass noch irgendein anderer vielleicht Musik macht und das Ganze auch mit der hebräischen Sprache verbindet. Drittes und letztes Beispiel von gestern. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, kam von Pasing. In Pasing ging ein Gewitter herunter. Das war ziemlich heftig, aber dann hat es auch wieder das Regnen aufgehört. Ich bin dann mit dem Fahrrad Richtung Laim gefahren. Da war es dann trocken und kam in die Gotthardstraße und da hat es dann in Laim geregnet. Ich hatte wenigstens eine Regenjacke eingepackt und bin dann deswegen in der Gotthardstraße in ein Bushäuschen hineingefahren mit meinem Fahrrad. Das Bushäuschen war gerade leer. Und habe dann meine Regenjacke ausgepackt, damit ich nicht ganz nass werde bis zur Matuni-Straße. Und wenn ich in einem Bushäuschen bin, dann schaue ich mal nach links und rechts. Da sind nämlich immer solche Werbeplakate. Und in diesen Bushäuschen in der Gotthardstraße war ein Werbeplakat, da wurde Werbung gemacht für Casual-Dating. Ich weiß nicht, ob jeder weiß, was damit gemeint ist. Früher hat man dazu Unzucht und Ehebruch gesagt. Aber diese Worte sind heute nicht mehr so salonfähig. Es muss ja alles vornehm und attraktiv formuliert werden. Deswegen heißt es inzwischen Casual-Dating. Und der Werbetext, der dann groß auf diesem Plakat mitten in dem Bushäuschen, also für jeden ja lesbar, auch für Kinder lesbar, die da ja auch auf den Bus warten, der Text auf diesem Plakat war ganz deutlich, ich ziehe ja auch nicht jeden Tag dieselben Schuhe an. Und dann war da so eine Frau, die dann so ein bisschen verschämt, attraktiv den Betrachter angeschaut hat. Und damit ist Werbung gemacht worden für wechselnden Geschlechtsverkehr. Und die MVG, die Münchner Verkehrsgesellschaft, ist sich offensichtlich nicht zu schade, diese Werbeplakate in einem Bushäuschen zu veröffentlichen. Wie gesagt, in Bushäuschen, in denen auch Kinder sind. Da ist nichts von Jugendschutz die Rede. What would Jesus say? Was würde Jesus in dieser Situation sagen? Hans Günther, ich verstehe, dass du da erregt bist. Ich bin's auch. Denn ich habe ja die Ehe erfunden. Und ich finde das schlimm, dass diese Ehe, diese geniale Erfindung der Treue von Mann und Frau ein ganzes Leben lang, dass diese Ehe auch in der Öffentlichkeit jetzt inzwischen so mit Füßen getreten wird. Dass der Seidensprung so attraktiv gemacht wird auf Plakaten, mitten in der Öffentlichkeit. Aber sei dankbar, dass ich dir eine Frau an die Seite gestellt habe. Betonung, eine Frau, die schon seit fast 40 Jahren deine Ausbildung am Anfang und deinen Dienst in verschiedenen Orten Bayerns mitträgt. Trotz aller Herausforderungen und mancher Grenzen, auch gesundheitlicher Art, die damit verbunden sind. Sei dankbar und ich möchte dir Mut machen, dass du auch weiterhin dafür eintrittst, was das für eine geniale Erfindung ist und dass Ruhe und zur Ruhe kommen auch mit Treue zu tun hat. Mit Partnerschaft mit einer Person und dass man in wechselnden Partnerschaften keine Ruhe erleben wird. Wie gesagt, drei Beispiele, vielleicht völlig banal, aber drei Beispiele, wie ich jetzt das so ein bisschen durch mich hindurch habe erleben lassen die letzten zwei Tage. Dinge, die mir begegnet sind, die mir Mühe gemacht haben, die für mich mühselig und beladen waren, in Verbindung mit Jesus zu bringen, mir von ihm eine neue Perspektive schenken zu lassen, etwas von dieser Ruhe zu ahnen, die Jesus hier anbietet, wenn wir zu ihm kommen. Seine Nähe ist kostbar. Wir werden Ruhe finden für unsere Seelen. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Amen.